Hallo liebe Gemeinde, ich möchte gar nicht viel mehr über meine Person erzählen oder auf meine Person eingehen. Ich möchte vielmehr am Anfang eine andere Person vorstellen. Kann ich schon so weiterklicken? Super, genau, und zwar geht es um diese Person. Ich habe ihr nicht angemacht. So, genau, und zwar geht es um diese Person. Ich glaube, viele von uns kennen vielleicht nicht sein Gesicht, aber viele von uns oder wenn nicht sogar alle kennen seine Geschichte und seinen Namen. Dieser Mann heißt Oskar Schindler. Oskar Schindler ist bekannt für die Schindlers Liste, in der 1200 Juden namentlich erwähnt werden, die er vor dem sicheren Tod errettet hat. Oskar Schindler war ein deutscher Unternehmer und Mitglied der NSDAP, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitspartei im Zweiten Weltkrieg. Er profitierte zunächst vom Krieg und hat viel Geld davon bekommen, also er war jetzt nicht irgendwie arm, also er hatte schon sehr viel Geld. Er beschäftigte jüdische Zwangsarbeiter, und hat sie halt beschäftigt. Und es kam der Tag, an dem Oskar Schindler sein Herz verändert wurde. Und zwar sah er das Leid und die Ermordung der Juden und damit verbunden, wie sie eigentlich leiden. Ihm war das eigentlich gar nicht bewusst, was mit diesen Juden passiert. Und er entschied sich zu handeln. Oskar Schindler erklärte seine Arbeit dafür unentbehrlich. Er bestach SS-Offiziere mit seinem Vermögen, das er aufgebaut hatte, und erstellte die berühmte Schindlers Liste und verlegte seine Fabrik mit den 1200 Juden und nahm sie mit und gab fast sein ganzes Vermögen aus für ihren Schutz. Und nach dem Krieg war er nahezu mittellos und hatte gar nichts mehr. 1200 Menschen, das sind viel mehr als heute hier in diesem Raum sitzen. Und ich will euch wirklich ermutigen, einmal diese Dimension an Zahl einmal zu greifen. In einer Zeit, in der es nicht selbstverständlich war, so eine Menge oder so eine Größe an Personen zu retten. Und Oskar Schindler hat nicht nur sein Leben riskiert, er hat sein ganzen Eigentum, seine Sicherheit und alles, was er hatte, hat er für den Schutz von 1200 Menschen gegeben. Und Oskar Schindler war kein bekennender Christ. Und dazu, das will ich nur am Rande sagen. Und heute geht es, in dem heutigen Bibeltext geht es genauso um Hingabe. Nicht in erster Linie darum, für Menschen zu leben, sondern sein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und Jesus nachzufolgen bedeutet manchmal Risiken auf sich zu nehmen, etwas aufzugeben und gegen den Strom zu schwimmen. Aber genau darin zeigt sich der Wert des Evangeliums. Und so habe ich die Predigt auch heute überschrieben und möchte mit uns in den Text von Römer 12, die Verse 1 und 2 reinstarten. Genau, und ich ermutige euch, den Text nicht nur zu hören, sondern ich bete, dass der Heilige Geist heute Morgen dich ergreift. Nicht durch meine Worte, sondern auch durch den Bibeltext und dass du dein Herz nicht verklemmst. Ich weiß, es ist tough oder hart, 50 Minuten hier zuzuhören, dann noch eine halbe Stunde eine Predigt zu hören, aber ich ermutige dich, öffne dein Herz für den Heiligen Geist, dass er heute Morgen zu dir sprechen darf. Ich habe meine Predigt wie folgt gegliedert. Als ersten Punkt in dem Vers 1, ein Gott wohlgefälliges Opfer gibt sich Gott ganz hin. Und als zweiten Punkt, ein Gott wohlgefälliges Opfer orientiert sich nicht an den Maßstäben, orientiert sich an Gottes Maßnehmen statt an Maßstäben, anstatt an denen der Welt. Genau. Aber bevor ich in Römer 12 reinstarten werde oder möchte mit euch, möchte ich kurz den Kontext von Römer 12 erklären. Wenn wir uns Römer 9 bis 11, also das ist der zusammenhängende Kontext, worauf Römer 12 aufbaut, sehen wir eigentlich, dass sich ein zentrales Thema aufbaut. Und zwar Gottes Heilsplan mit dem Volk Israel und die Ablehnung des Volkes Israels gegenüber Gott. Ich habe mal unmittelbar das Kapitel 11 kurz einmal zusammengeschrieben als Übersicht für euch und möchte das kurz einmal reflektieren und dann anschließend in Römer 12 einstarten. Römer 11 beginnt mit der Frage, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und Paulus sagt, nein, das sei ferne. Es kommt nicht in Frage, dass Gott sein Volk verstoßen hat. Gott ist und bleibt stets zu seinen Verheißungen. Er lehnt das Volk nicht ab, denn Gott ist nicht das Problem, sondern die Menschen sind das Problem. Und das Volk Israel lehnt Gott ab, nicht Gott die Menschen. Und Paulus beschreibt, dass die Menschen Gott ablehnen und sich falschen Göttern zuwenden. Also sie beten einen Baal an. Um das vielleicht kurz einmal symbolisch darzustellen, sie nehmen sich ein goldenes Kalb zum Beispiel und beten das an und erwarten eine Antwort. Also als Beispiel jetzt sehr banal gesagt, sie nehmen sich dieses Mikrofon und beten zu diesem Mikrofon, oh heiliges Mikrofon, sprich zu mir. Und natürlich kommt keine Antwort. Und sie erwarten aber eine Antwort. Gott aber spricht denen Heil zu, die sich zu ihm bekennen, nicht denen, die sich vor falschen Göttern niederwerfen. Die Menschen, die zu Gott stehen, denen verheißt er Heil, also Rettung. Und Paulus beschreibt die Folge dieser Abwendung: Sie wandeln im Finsternis und werden von ihren eigenen Lasten erdrückt. Sie packen ihren Rucksack und gehen mit diesem Rucksack stets voran und geben es nicht Gott ab. Doch Paulus zeigt, dass Gott diese Menschen nicht endgültig aufgibt. In Römer 11, Vers 11 steht: Will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Und Paulus sagt ganz klar wieder: Keineswegs, auf gar keinen Fall. Gott steht zu seiner Verheißung und er verheißt diesem Volk Rettung und Heil. Paulus sagt: Ja, sie sind einen falschen Weg gegangen und ja, sie waren dumm. Sie haben sich einen falschen Gott niedergeworfen, der nicht antwortet, der nicht lebt, der nichts, kein Lebenszeichen hat. Und ja, das war nicht schlau. Aber Gott sagt: Hey, ich will auch dich aufnehmen, auch wenn du ein Versager bist. Dem Volk Israel spricht er denen das zu. Und das Krasse ist, Gott gebraucht diese Abwendung sogar und sagt, dass durch diese Dummheit des Volkes Israel andere zum Glauben kommen, weil sie sehen, wie irrsinnig das ist, einen Götzen anzubeten, der nicht mal lebt. Oder einen Gott oder wie auch immer. Und Römer 11 schließt mit einem gewaltigen Lobpreis, denn in Römer 11, 36 steht: Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und in der NGÜ, also in der Neuen Genfer Übersetzung, steht: Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles ein Ziel hat. Nun möchte ich mit uns einmal den Text lesen, Römer 12, Vers 1. Und genau, ich habe den auch einmal in der spanischen Übersetzung aufgeschrieben. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen, wenn nicht, hier vorne steht der Text auch. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und ich möchte meinen Rahmen oder meinen Fokus besonders auf diese zwei Wörter setzen, und zwar Leiber darbringt und Gottesdienst. Was bedeutet das eigentlich, wenn es heißt Gottesdienst? Ist damit diese Veranstaltung hier am Sonntag gemeint? Oder was bedeutet es, seine Leiber darzubringen? Und ich habe die beiden mal etwas dargestellt oder eine kleine Wortstudie zu diesen beiden Wörtern gemacht. Und Gottesdienst bedeutet eigentlich der Dienst an Gott und Gott dienen. Und ich möchte ganz klar formulieren und möchte das wirklich betonen: Gottesdienst ist keine Veranstaltung am Sonntag. Gottesdienst ist das Leben, das wir alltäglich leben. Hier geht es nicht darum zu sagen: Hey, mein liebes Kind, komm in den Gottesdienst. Und ich finde es mega cool und ich feiere das richtig, dass du heute Morgen hier bist. Aber hier geht es darum, dass wenn dein Leben und dein Dienst an Gott sich nur auf diesen Sonntag begrenzt, dass das kein vernünftiger Gottesdienst ist, den Gott wohlgefällig ist. Wenn dein christliches Leben sich nur auf diesen Sonntag begrenzt. Es geht nicht um eine Veranstaltung am Sonntag, sondern es beschreibt das Leben, das Gott gehört. Und genauso mit Leiber darbringen. Es bedeutet, sich zur Verfügung zu stellen, sich Gott hinzugeben und Gott zu unterwerfen. Der Leib steht für unser gesamtes Leben und wir sollen unser Leben Gott als heiligen Tempel zur Verfügung stellen. Der Heilige Geist lebt in uns. Und das ist so ein krasses Privileg, dass ein heiliger Gott in uns sündigen Menschen drin lebt. Weil Gottes Barmherzigkeit über unserem Leben steht, sollen wir unser Leben ihm hingeben. Und mein Leben gehört nicht nur mir oder nicht mehr mir, mein Leben gehört Gott. Und nun möchte ich mit uns in Römer 12, Vers 1 eintauchen. Paulus erweitert seine Aussage mit einer konkreten Aufforderung in Vers 1, also Römer 12, Vers 1, und er erwartet eine Antwort aus dem, was vorher gekommen ist. Er erwartet, dass die Israeliten oder die Menschen aus Israel Antwort geben auf das, was vorher gesagt war. Und dass sie es nicht einfach nur dastehen lassen und sagen: Ja, okay, da ist jetzt ein Gott und der verspeist mir Heil, sondern: Hey, ihr müsst antworten darauf. Und diese Antwort soll nicht nur eine Ja-Nein-Frage sein, sondern diese Antwort soll das ganze Leben bestimmen. Verändert euer Leben. Paulus sagt nicht: Verändert euer Leben, damit Gott euch liebt, sondern: Weil Gott euch Barmherzigkeit gezeigt hat, lebt dementsprechend. Das ist eine Aufforderung, die Paulus uns hier gibt. Weil Gott euch Barmherzigkeit durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz gezeigt hat, lebt dementsprechend. Und das ist auch der erste Punkt, den ich besprechen möchte. Ein Gott wohlgefälliges Opfer gibt sich Gott ganz hin. Und die Hingabe unseres Lebens ist nicht die Grundlage für Gottes Liebe, sondern die Antwort darauf. Die Hingabe unseres Lebens ist nicht die Grundlage für Gottes Liebe, sondern die Antwort darauf. Und die Botschaft über Gottes Barmherzigkeit soll nicht eine reine Information bleiben, die irgendwann in den Spam-Ordner verschwindet. Ja, da war mal irgendein Gott, kann ja eh so ein Ding, ist am Kreuz für mich gestorben. Und irgendwann, wenn ich es mal wieder brauche und Vergebung brauche, dann ziehe ich es mir mal wieder aus dem Spam-Ordner. Gott sagt, hey, diese Entscheidung und diese Aufforderung soll dein Leben bestimmen. Das sei ein Gottesdienst, dein persönliches Leben sei ein Gottesdienst, ein Dienst an Gott. Und Gott hat seine Barmherzigkeit durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt. Und das ist das Paradoxe, liebe Gemeinde. Ein heiliger Gott ist auf diese Welt gekommen, hat sich klein gemacht für uns, obwohl wir so sündig sind. Und wir sind nicht besser als das Volk Israel, aber darauf werde ich später noch zu hinkommen. Wir sind nicht besser als das Volk Israel. Wir sind genauso sündig und sie haben Fehler gemacht. Aber wir sind sündig und wir brauchen Errettung. Und dieser Gott kommt von oben herab, ein heiliger Gott. Und er sehnt sich so sehr nach Gemeinschaft, dass er am Kreuz stirbt für dich, damit du endlich Gemeinschaft mit ihm suchst und ihn nicht ignorierst. Was ist das für ein Gott, dem wir nachfolgen? Und Jesus oder Paulus spricht eine Aufforderung, bringt eure Leiber dar. Und wenn Paulus davon spricht, spricht er nicht nur von einer einzelnen Tat oder einer bestimmten Sünde. Es geht nicht darum, ja okay, du bist jetzt hier im Gottesdienst. Ja okay, du hast mal einen unchristlichen Nachbar eingeladen. Und jetzt hast du deine To-Do-Liste für die Woche abgefertigt. Du hast 10 Minuten Bibel gelesen. Glückwunsch. Und du behandelst das wie eine To-Do-Liste. Aber Gott sagt, hey, es geht nicht um eine bestimmte Tat oder eine bestimmte Sünde, die du sein lassen sollst. Und ich preise den Herrn, wenn du von einer Sünde abgekommen bist. Ich rede das nicht schlecht. Aber Jesus sagt, hey, ich will so viel mehr von dir. Ich will nicht nur, dass du diese Sünde sein lässt, sondern dass du mir dein Leben zur Verfügung stellst. Es reicht nicht nur, einen Teil zu ändern und er meint das ganze Leben von den Menschen. Es reicht nicht nur, eine 90-Grad-Wendung zu machen, auch wenn das schon krass wäre und dann schon riesen Respekt. Es muss eine 180-Grad-Wendung hinkommen. Und ich ermutige dich heute, wenn du diesen Text hörst oder später nochmal für dich liest, dass du den Heiligen Geist fragst, Gott, was willst du mir heute Morgen sagen? Gott, wo ist Sünde in meinem Leben, die mich von deiner Gegenwart blockiert? Gott, wo habe ich dir nicht mein Leben gegeben? Gott möchte nicht nur unseren Sonntag, unseren Gottesdienstbesuch und einen kleinen Teil unseres Lebens. Gott möchte unseren Alltag, unsere Entscheidung, unsere Beziehung und unsere gesamte Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, jeden Tag. Nicht nur hier im Gottesdienst. Wir sollen auf der Arbeit ein Zeugnis sein. Und das ist die Frage, die ich auch später fragen möchte. Erkennen die Menschen auf der Arbeit, dass du Christ bist? Erkennen die Menschen, dass du anders bist als sie? Und wenn nicht, dann musst du was verändern. Vielleicht sind die Menschen freundlich auf deine Arbeit, aber wie begegnest du deinen Nachbarn, wie begegnest du deinen Arbeitsleuten, deinen Mitarbeitern oder wie auch immer? Begegnest du ihnen mit Hass, wenn sie schlecht über dich reden? Oder begegnest du ihnen mit Liebe? Denn daran werden die Menschen uns erkennen. An der Liebe untereinander werden sie uns erkennen. Und wir müssen uns bewusst machen, dass diese Menschen zu der Zeit, in der der Römerbrief geschrieben ist, dass Gott, also Jesus Christus, schon tot ist. Die Menschen wissen, dass, was passiert ist. Es ist vielleicht schon einige Jahre her, aber die Menschen haben gehört, hey, da ist der verheißene Messias gekommen. Und wisst ihr, wie sie damit umgehen? Die treten das einfach weg und sagen, warum soll ich Jesus nachfolgen? Da ist doch ein goldenes Kalb, ist doch viel einfacher, das anzubeten. Muss ich doch nichts aufgeben. Es ist so paradox. Und wir gehen genauso mit den Opfern Gottes um. Und trotzdem suchen sie diese Dinge und Erfüllung in diesen Dingen und finden sie natürlich nicht. Und du ignorierst das Opfer und tust so, als wäre nichts passiert. Und genauso können wir mit dem Opfer Gottes umgehen. Und Freunde, liebe Gemeinde, ich möchte euch ganz persönlich ich möchte euch das nochmal ans Herz legen. In diesem Text geht es nicht um Menschen, die Gott nicht kennen. Es geht um Menschen, die Gott kennen. Menschen, die bekennen, dass sie an Gott glauben. So wie du und ich heute Morgen hier. Und diese Fragen möchte ich dir auch mitgeben. Gehört Gott, mein ganzes Leben. Wie kann ich mich einbringen in die Gemeinde? Was bestimmt deine Motivation? Und wie kann ich Gott mit meinem ganzen Leben lieben? Und es gibt Menschen hier in dieser Gemeinde, die Gott wie eine To-Do-Liste, oder es gibt in jeder Gemeinde diese Menschen, die Gott wie eine To-Do-Liste behandeln. Und ich frage mich, wie Gott oben sitzt und herabschaut auf diese Welt und wie sein Herz gebrochen ist. Menschen gehen 8 Stunden lang arbeiten und Gott sagt, danke, dass du für mich arbeitest. Auch wenn ich deine Arbeit nicht brauche, aber danke, dass du mir dienen möchtest. Aber wir kommen sofort in diese Haltung und sagen, ja, ich habe doch jetzt genug getan für Gott. Vielmehr sollten wir uns aber fragen, oder sollten wir uns sagen, danke Gott, dass ich dir dienen darf, dass ich einen heiligen Gott, der am Kreuz sündlos für mich gestorben ist, dienen darf und dass er mich, Versager, nutzlos nutzen möchte. Das ist so paradox. Und unsere Motivation sollte kein Pflichtgefühl sein. Nicht, ich muss hier am Sonntag hinkommen, sondern ich darf hier hinkommen. Ihr wisst gar nicht, wie viele Christen auf der Welt sich danach sehnen, in eine Beziehung mit Gott zu kommen und nicht verfolgt werden. Und wir nutzen diesen Sonntag hier als Pflichtgefühl. Ja, gar keinen Bock, wieder um 9 Uhr aufzustehen und wieder in die Kirche zu gehen. Ich weiß, dass es schwer ist. Und am frühen Morgen hat man keine Motivation. Aber dann ist die Frage heute Morgen an dich. Was bestimmt deine Motivation? Warum bist du hier? Bist du hier für andere Menschen oder bist du hier, weil du Jesus liebst? Und vielmehr sollten wir uns nicht sagen, ich muss etwas für Gott tun, sondern ich darf Teil von Gottes Reich sein. Und das Paradoxe ist, Gott fordert uns auf, unser Leben ihm in die Hand zu geben, damit wir endlich Zeit mit ihm haben. Nicht, weil er ein böser Gott ist, der uns zu etwas zwingt, er zieht uns zu etwas Guten. Er gab sein Leben, damit wir ihn endlich suchen. Und Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Und vielmehr sollten wir uns doch eher sagen, hey Gott, wie kann ich dich lieben? Was verletzt dich, Gott? Was kann ich verändern? Stell dir vor, du gehst so mit deinem Ehepartner um oder mit deiner Freundin oder mit deinem Freund. Und dieser Freund stirbt vielleicht sogar für dich und hat einen Wunsch und sagt, hey, ändere bitte diese eine Sache, was bei Gott zum Beispiel sein kann, hey, such Gemeinschaft mit mir. Und anstatt, dass du diesem Wunsch, den letzten Wunsch nachgehst, behandelst du es wie Dreck und sagst, nein, ich lebe lieber in meinem eigenen Komfort, anstatt die Gegenwart Gottes zu suchen. Und ihr müsst ja nicht mal beten. Ihr könnt ja auch einfach leise sein in der Stille Gottes. Und ich möchte das vielleicht kurz einmal symbolisch darstellen, wie wir in unserer heutigen Generation mit Gott umgehen. Ich nehme mal jetzt gerade einmal mich persönlich mit dem Handy in die Hand. Ja, Gott, gib mir mal gerade noch 5 Minuten. Ich muss mal gerade noch ein bisschen scrollen. Ich habe gerade ein bisschen Langeweile, gerade 8 Stunden gearbeitet. Und Gott steht da. Hey, hast du 5 Minuten Zeit für mich? Und wir nehmen diese Position ein. Ja, Gott, chill mal ein bisschen. Ich muss mal gerade ein bisschen noch scrollen. Ich habe 8 Stunden gearbeitet. Ich lese später Bibel. Okay, mein Kind, ich warte auf dich. Und wie oft bleibt es nicht bei diesen 5 Minuten? Und wir sehnen uns eher nach unserem eigenen Komfort als in der Gegenwart und Liebe Gottes. Und dieser Gott verwirft uns nicht. Er steht mit offenen Armen da und sagt, du bist nicht so weit entfernt, mein Kind. Er lädt dich heute Morgen neu ein, dein Leben zu ändern und zu sagen, hey Gott, nicht ich soll mein Leben bestimmen, sondern du sollst mein Leben bestimmen, du sollst mein Lobpreis sein, du sollst meine Gnade sein und in dir habe ich meine Gnade. Du sollst mein Leben bestimmen, nicht mein Wille, Gott, dein Wille soll geschehen. Und ich finde das so toll, wir beten als Jugend jeden Abend das Vaterunser und in diesem heißt es auch, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Meinst du das so, wenn du das betest? Herr, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, Gott. Und ich möchte dich einladen, sei ehrlich zu ihm. Sag ihm, Herr, ich habe keine Kraft mehr. Herr, ich bin stolz geworden. Herr, ich brauche dich. Gott kennt deine Probleme, er will, dass du sie aber zu ihm bringst. Der will dir diese Lasten abnehmen. sei nicht so verpeilt wie das Volk Israel und trag diesen Rucksack mit dir. Gott will dir diese Lasten abnehmen. Du bist nicht zu weit weg, auch wenn du ein Versager bist. Jesus beruft keine perfekten Menschen, liebe Gemeinde. Wenn wir uns die 12 Apostel alleine anschauen, war keiner von ihnen perfekt. Er lädt dich heute neu ein, dir sein Leben zu übergeben. Und er will dich so sehr und wartet auf dich. Und es soll lebendig sein und nicht deine einmalige Sache. Und so möchte ich zum zweiten Vers kommen. Genau, das Bild hatte ich noch vergessen. Genau, so möchte ich nun zum zweiten Punkt kommen oder zum zweiten Vers. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Okay, Paulus sagt, gib Gott dein Leben und dabei bleibt es nicht. Er sagt, pass dich nicht diesem Weltlauf an, sondern sei anders. Und liebe Gemeinde, wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und Jesus hat uns durch sein teures Blut teuer erkauft und erwählt, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, wer in der Bibel ist eigentlich ein Mensch, der gar nicht in diese Welt reingepasst hat? Natürlich hätte ich auch Jesus nennen können, aber um es ein bisschen konkreter zu machen, ist mir der Stephanus eingefallen aus dem Neuen Testament. Stephanus war der erste Märtyrer, ich lese erstmal den Text vor, dann gehe ich noch ein bisschen mehr drauf ein. Sie aber schrien mit lauter Stimme, also Apostelgeschichte 7, 57 bis 60. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und ich weiß nicht, wie es dir damit gehen würde, wenn du kurz davor bist, gesteinigt zu werden und du einfach sagst, Herr, rechne diesen Menschen, die mich gerade töten wollen, ihre Sünde nicht an, sondern vergib ihnen. Stephanus war der erste Märtyrer, also der Christ, der für seinen Glauben starb. Und es war nicht üblich. Die Menschen haben sich, ich kann mir das richtig vorstellen, wie Stephanus da war in dem Volk Israel. Und die Menschen einfach zu ihm kamen, du stirbst für deinen Gott? Was bist du denn für einer? Aber Stephanus sagt, Jesus ist für mich gestorben und hat für mich gelebt und ich will zu seiner Ehre sterben. Und er ist für Jesus gestorben. Und er tat etwas, um sich von der Welt zu unterscheiden. Er war alles andere als gleich. Und er starb für Jesus, weil Jesus für ihn starb. Er war anders als die anderen Menschen. Die Menschen wussten, warum er gestorben ist. Und wir erinnern uns an Oskar Schindler, weil er anders war. Weil er nicht gleich war wie die anderen Menschen. In Römer 12, der Vers 2b, also der zweite Teil des zweiten Verses in Römer 12, steht wörtlich oder in der Wurzel, lasst euch verwandeln. Es bedeutet wörtlich in eine andere Form bringen. Paulus spricht hier nicht von einer Kenntnisnahme, sondern einem Existenzwandel. Und Jesus-Bekenner richten sich nicht nach dem Maßstäben dieser Welt, sondern nach dem Willen Gottes. Statt Anpassung ereignet sich Verwandlung. Liebe Gemeinde, wir sind gesandt und auserwählt, um Gott zu dienen und unser Leben ihn als völliges, heiliges Opfer darzubringen. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist wirklich, erkennen die Menschen, dass du Christ bist und eine intime und wahre Beziehung mit Christus hast? Ich habe diese Frage vorhin schon einmal gestellt und ich möchte sie dir nochmal stellen, weil ich, wenn du heute hier rausgehst, dann natürlich sollst du nicht alles vergessen. Und ich weiß, es ist Sonntagmorgen, der Kopf ist vielleicht nicht frei, morgen ist wieder Arbeit. Aber wenn ich mir eine Sache oder wenn Gott sich eine Sache wünschen würde, dann ist es, dass du ein Zeugnis bist von dem, was Gott in dir getan hat. Und dass die Menschen erkennen, dass du eine wahre und intime Beziehung mit Christus hast. Und wenn du es nicht hast, hey, dann lass uns das zusammen vor Gott bringen. komm auf mich gerne zu nach dem Gottesdienst, komm auf Simon zu. Wir beten gerne für dich. Lass uns vor dem Herrn niederknien und diesen Schritt machen. Aber lass es nicht im Dunkeln. Gott will dir begegnen und er sehnt sich so sehr nach dir. Lass es nicht im Dunkeln. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen und euch noch ein kleines Ereignis aus meinem Leben nennen, weil jetzt kannst du dir ja fragen, okay, soll ich jetzt einfach alles hingeben, alles lassen, nicht mehr für mich leben, nicht mehr essen, nicht mehr trinken, was weiß ich. Und ich lebe auch natürlich nicht ein perfektes Leben, das will ich nur kurz sagen. Eine Predigt predigt man auch immer zu sich selbst. Ich glaube, kein Mensch kann von sich sagen, hey, mein Leben ist perfekt gottzentriert. Aber das ist ja das Schöne an Gott, dass er uns trotzdem liebt und uns annimmt. Und ich saß um 2 Uhr nachts in meinem Bett in der Bibelschule und der Heilige Geist sprach zu mir, es war so 2 Uhr nachts, wie gesagt, und der Heilige Geist sprach 3-4 Mal zu mir, geh in die Stadt und kauf Essen. Lemgo ist ein Kaff. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Obdachlosen da gesehen. Und Gott sagt, der Heilige Geist spricht zu mir, geh in die Stadt und kauf Essen für einen Obdachlosen. Und ich wollte nicht, war müde. Ich hatte nächsten Morgen viel zu tun. Und irgendwann habe ich mich dann überwindet, bin in die Stadt gefahren, habe von McDonald's was geholt, weil es war halt, wie gesagt, 2 Uhr nachts. Und dann suche ich 1,5 Stunden und finde keinen Obdachlosen. Und ich denke mir, Gott, was soll das? Also habe angefangen, Gott anzuklagen. Gott, du schickst mich in die Stadt, ich habe weniger Schlaf und dann ist da nicht mal jemand. Und dann fahre ich nach Hause und dann ist da random irgendein Mann, also zufällig ein Mann. Und ich frage ihn, hey, hast du heute schon was gegessen? Und er sagt mir, ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen. Auf dem Weg nach Hause. Es geht nicht darum zu sagen, hey, ich täusche etwas vor den Menschen, um gut dazustehen. Wir sind alles Versager, jeder einzelne von uns. Aber das ist das Schöne an unserem heiligen Gott, dass er dich und mich benutzen möchte. Es sind die kleinen Dinge, die Gott verherrlichen. Ich möchte zu einer Anwendung kommen. Gib Gott nicht 50%, sondern 100%. Gib Gott die Möglichkeit, in dein Leben zu sprechen und weise ihn nicht ab. Hey, wenn etwas kommt und das Leben mit Gott ist nicht einfach, es ist eine Achterbahn, dann weise ihn nicht ab. Auch wenn die Entscheidung vielleicht schwer ist und es raus aus deinem Komfort kommt. Aber setze deinen eigenen Komfort über der Liebe Gottes und über den Befehl Gottes, der dir so viel Barmherzigkeit gegeben hat. Und lade ihn in dein Leben ein. Er will so viel mehr von dir, weil er dich so sehr liebt. Und ich möchte langsam schließen mit der letzten Folie. Und zwar ist es dieses Bild. Ich möchte, dass wir uns bewusst machen, was das bedeutet, dieses Kreuz hier vorne stehen zu haben. Das ist nicht nur ein Accessoire hier in der Kirche, das jede Kirche hat, sondern dieses Kreuz bezeugt, was Jesus Christus für dich getan hat. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade fühlst, ob du gerade sagst, hey, du bist so on fire, du spürst so sehr Gott in deinem Leben. Und wenn nicht, hey, Gott ist für dich am Kreuz gestorben. Nicht, weil er musste, sondern weil er will, dass du ihn persönlich heute Morgen suchst. Und wenn du dich so weit distanziert von Gott fühlst, dann mach heute einen Schritt auf ihn zu. Und auch wenn du von Gott wegrennst, er rennt dir hinterher. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen wie der verlorene Sohn, der von Gott wegrennt. Und der verlorene Sohn kommt zum Vater zurück und sagt, ich habe so sehr auf dich gewartet. Liebe Gemeinde, ich will euch wirklich einladen, Gottes Liebe. Und Gott ist so viel mehr. Lass dich von seiner Liebe und seiner Gegenwart neu erfüllen. Oh, jetzt habe ich... Ist okay. Lass dich von seiner Liebe und seiner Gegenwart neu erfüllen. Und ich möchte dich dazu heute Morgen... Ja, genau. Ich möchte dich dazu heute Morgen wirklich ermutigen. Du bist nicht zu weit weg von Gott, okay? Und da ist ein liebender Gott, der dich so sehr liebt. Weise ihn nicht ab. Wenn du einen Schritt auf Gott zumachst, kommt er dir 2 entgegen. Amen.